Doppelten Grund zum Feiern hatte am Wochenende Nuri Sahin, der Geburtstag seiner Tochter und der erste Heimsieg für ihn als Cheftrainer. Borussia Dortmund startet erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison. Dank Jamie Gittens. Der Youngster überzeugt, trifft und schürt natürlich damit die Erwartungen. Was für eine Entwicklung. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ausbaufähiges Positionsspiel im Mittelfeld, Probleme in der Offensive. Darüber gilt es zu sprechen. Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, wir sind in die 62. Saison der Fußball-Bundesliga gestartet. Der BVB ist in die neue Bundesliga-Saison gestartet mit einem 2:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Und jetzt könnten wir es uns, Manni Sedelbauer und ich, relativ leicht machen und einfach sagen, standesgemäßes Ergebnis, alles in Ordnung, erste Hürde genommen, tschüss, auf Wiedersehen, euch eine schöne Woche, aber so leicht machen wir es uns natürlich nicht. Und ich glaube, Manni, hallo erstmal.
Hi Olli.
Man kann sagen, der BVB hat es sich auch nicht gerade leicht gemacht, ne?
Ja, das stimmt. Also das Ergebnis passt natürlich perfekt zum Start in die neue Bundesliga-Saison. Traumhaftes Wetter in Dortmund, Signal Iduna Park. Richtig, richtig gute Stimmung, wie ich fand. Auch schöne Choreo vor dem Anpfiff. Dann gewinnst du zu Hause standesgemäß fast schon 2-0. Übrigens bist du dann dadurch auch Tabellenführer, ne? Niemand hat höher gewonnen als Dortmund. Freiburg hat mit 2 Toren Unterschied gewonnen, 3:1. Und wer war es denn noch? Heidenheim gegen St. Pauli, stimmt, auch noch 2:0 gewonnen.
Ich habe mir tatsächlich jetzt gerade mal die Tabelle rausgesucht, weil jetzt, also wirklich, nach dem ersten Spieltag habe ich noch nie auf die Tabelle geschaut.
Geht gut los.
Aber dank deiner Anregung mache ich das jetzt mal und da sehe ich, auf Platz 1 ist der SC Freiburg.
Ja, wahrscheinlich wegen dem einen mehr geschossenen Tor.
So ist es, ja, gleiche okay. Tordifferenz, aber sie haben natürlich 3:1 gewonnen gegen den VfB Stuttgart, womit ich so auch nicht unbedingt gerechnet hätte. Nee. Und der BVB Punkt und torgleich, auch was die Differenz angeht, mit dem ersten FC Heidenheim. Die haben ja auch 2:0 ihr Auftaktspiel beim Aufsteiger, beim FC St. Pauli gewonnen.
So ist es.
Du hast ein paar Aspekte schon dieses Spiels erwähnt. Tabellenplatz 2 ist jetzt eher der Aspekt, glaube ich, der in der Nachbesprechung zu vernachlässigen ist.
Auf Champions League Kurs.
Ja, genau, auf Champions League Kurs. Man muss allerdings sagen, an dieser Stelle, beziehungsweise ich muss das mal so tun, ich bin dir recht dankbar, und zwar dafür, dass du Sonnenmilch mitgebracht hattest. Ich glaube, sonst hätte ich mir einen ziemlichen Sonnenbrand eingefangen auf der Pressetribüne des Signal Iduna Parks.
Ja, man hat es tatsächlich dringend benötigt, und jetzt könnte ich natürlich sagen, Olli, ich bin einfach gut vorbereitet, aber ich glaube, das ist tatsächlich aus meinem kleinen Heimatbesuch noch aus Versehen in meiner Tasche hängen geblieben, diese Sonnenmilch. Und deshalb war das auch nach wie vor noch im Rucksack. Ich habe ihn natürlich nicht ausgeräumt, zumindest nicht komplett. Und das ist mir ja am Wochenende zugute gekommen. Und dann habe ich natürlich auch Olli versorgt und auch einen Sky-Kollegen. Und
ja,
es hat sich gelohnt. Wir sind nicht alle knallrot im Gesicht. Wir können auch heute vor die Tür gehen.
Es stimmt, genau. Lichtschutzfaktor 30 ist es gewesen. Wie gesagt, danke nochmal an dieser Stelle.
Logisch.
Ja, also die äußeren Bedingungen, du hast es ja schon gesagt, waren ideal. Man spürte auch bei den Leuten, es gab natürlich auch dann diese Proteste gegen den Rheinmetall-Deal, gegen das Rheinmetall-Sponsoring. Das wollen wir hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber man hat gespürt, dass die Leute richtig Bock hatten auf die Fußball-Bundesliga. Aber das Spiel an sich, da muss man sagen, der BVB hat sich echt schwer getan. Ja. Und wenn wir mal ein Fazit ziehen sollten, einen Strich unter dieses Bundesliga-Auftaktspiel machen sollten, dann muss man sagen, finde ich zumindest, der BVB hat das Ding nicht unbedingt aufgrund dessen gewonnen, was der neue Trainer Nuri Sahin ja versucht hat, in der Vorbereitung seiner Mannschaft spielerisch, taktisch zu vermitteln, sondern er hat schlicht und ergreifend aufgrund der individuellen Klasse von mehreren Spielern, die dann auch eingewechselt worden sind, gewonnen. Vor allen Dingen natürlich aufgrund der individuellen Klasse eines Spielers, ne?
Ganz genau so ist es. Und ich würde sagen, Olli, wir starten gleich mal zu Beginn dieser Podcast-Folge in unsere Kategorie Spieler der Woche.
Spieler der Woche.
Olli hat es angesprochen, es war nicht alles Gold, was glänzt. Der BVB hat sich wahnsinnig schwer getan. Und dann kam eben unser Spieler der Woche, nämlich Jamie Gittens. In der, 60. Minute, glaube ich, wurde eingewechselt. Kurz zuvor müsste es wahrscheinlich gewesen sein. In der 59. war es. Und dann keine 13 Zeigerminuten später. Ja. Man, da kann man wirklich nur mit der Zunge schnalzen. Also was er da macht in der Situation ist Wahnsinn. 72. Spielminute läuft, er bekommt den Ball von Pascal Groß, wackelt dann Christensen aus mit einer Körpertäuschung und schlänzt den Ball dann ja direkt unter die Latte ins Eck. Chancenlos, glaube ich, kann man sagen, war da Kevin Trapp, der Torhüter der Frankfurter.
Absolut.
Und dann setzt Jamie Gittens, nicht Beino Gittens, das hat er gestrichen, denn er wollte es ein bisschen einfacher halten, aber ich neige immer noch dazu, Jamie Beino Gittens zu sagen.
Ist bei mir genau das Gleiche.
Aber sehr gut, wir müssen uns noch alle dran gewöhnen. Aber auch da bleibt er cool in der Nachspielzeit und schiebt dann auch noch überlegt nach einem Konter ein, markiert das 2:0 und besser kann es eigentlich für ihn nicht laufen. Er war ja ein bisschen angefressen tatsächlich, dass er nicht von Anfang an gespielt hat. Das hat Sebastian Kehl auf jeden Fall danach im Interview bestätigt. Und ja, also der Junge, Wahnsinn, Olli. Oder wie er den Ball gerade bei diesem 1:0 in die Maschen drischt. Vor allem, wenn man bedenkt, er hatte, glaube ich, so ein paar Minuten zuvor den Ball in einer ähnlichen Situation, konnte sich da nicht durchsetzen. Aber ihm ist das scheinbar egal, er probiert es dann nochmal und das Ergebnis konnte sich wirklich sehen lassen, oder?
Na, das muss man sagen. Also traumhafter Treffer. Es hat einige schöne Tore gegeben bereits an diesem ersten Bundesligaspieltag. Aber das war für mich, muss man wirklich sagen, der schönste Treffer, weil da passte alles. Also diese sehr geschickte Ballmitnahme nach dem Zuspiel von Pascal Groß, du hast es ja auch schon erwähnt. Da hat man auch in dieser Situation schon mal, man muss sehr vorsichtig sein, aber da hat man schon mal das Aufblitzen sehen, was sich speziell Nuri Sahin von Pascal Groß verspricht. Also diese öffnenden Pässe zu spielen, auch mal eine Spielverlagerung einzubauen und vor allen Dingen natürlich in erster Linie Angriffe auf die Reise zu schicken, wie diesen da. Dann die Ballannahme, Mitnahme von Jamie Beino Gittens, dann wirft er den Turbo an, dringt in den Strafraum ein. Ich fand es ganz interessant. Ich hatte die Gelegenheit, nach dem Spiel sowohl mit Jamie Beino Gittens zu reden, als auch mit Rasmus Christensen, dem neuen dänischen Verteidiger von Eintracht Frankfurt. Und Christensen sagte, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Schritt raus gemacht auf ihn zu, weil ich gedacht habe, ich hätte eine Absicherung hinter mir. Und er meinte dann aber auch, wenn dann diese Körpertäuschung kommen, diese zwei Übersteiger kurz hintereinander, dann läufst du als Verteidiger natürlich Gefahr, diese Bewegung irgendwie mitgehen zu wollen und bietest dem Stürmer dadurch was an. Und dadurch war der Weg frei dann für diesen wirklich ganz, ganz fantastischen Schuss. Also das war ein richtig, richtiges Highlight und es war auch, ein Schlüsselmoment in diesem Spiel. Ja,
definitiv.
Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass es die Führung war, denn eine knappe Minute zuvor hatte Eintracht Frankfurt diese riesengroße Möglichkeit durch Fares Shaibi und Shaibi vergibt freistehend und also Dino Topmöller, der Eintracht-Trainer, der war richtig angefressen hinterher, sagt, Mensch, also den hätten wir einfach machen müssen. Dann wäre es sehr schwer für Borussia Dortmund geworden, glaube ich auch. Aber wie gesagt, dann kam halt Jamie Gittens. So, jetzt habe ich das.
Sehr gut, Olli.
Ich habe mir das Beino zwar immer noch gedacht, aber ich habe so, wie er sich das wünscht, nicht ausgesprochen.
Stark, sehr gut. Ja, Jamie Gittens, muss ich auch dazu sagen, er hat uns ja schon in der Vorbereitung sehr, sehr gut gefallen, schon auf Asienreise, als ich mit dabei war. Ein Spieler, der wahnsinnig hart auch an sich arbeitet, sich immer verbessern will und der eine echt richtig, richtig gute Entwicklung da nimmt. Also wir hoffen natürlich, dass es so aus BVB-Sicht auch weitergeht. Und ich würde sagen, lass uns mal einfach den Matchwinner bzw. unseren Spieler der Woche mal hören, was er denn gesagt hat. Hier kommt unser Interview der Woche.
Interview der Woche.
Jamie, herzlichen Glückwunsch zum ersten Heimsieg in der neuen Saison. Wie hat sich's angefühlt? Wie war die Kulisse? Sie waren Matchwinner. Wie war's?
Ja, heute war ein sehr gutes Spiel. Sehr hart, nicht einfach. Aber wir haben das gepasst heute und ja, I'm so happy today. That is good, he goes. Yes.
Sie wurden eingewechselt und dann gab es die Riesenchance für Frankfurt. Im Gegenzug schießen Sie so ein sensationelles Tor. Wie oft trainieren Sie das?
Jeden Tag. Ich sag ehrlich, nach Training mit Donny und die Ende des Stürmers. Ich mag das immer. Jeden Tag praktisch. Und ja, heute, ich habe das gemerkt. So. Yeah.
Wer kann das verteidigen im Training? Welcher Abwehrspieler von euch kann dich verteidigen? Oder gibt es eigentlich gar keinen, der dich stoppen kann?
Normal, Niki Süder ist ein guter Verteidiger gegen mich. Er ist schnell auch, weil er ist sehr groß. Ryerson manchmal im Training auch. Aber ja, dieses, ja.
Also, ein unwiderstehliches Tor und dann macht er natürlich auch noch den Deckel dann oben drauf mit diesem wirklich mustergültigen Konter, den er dann auch relativ schnörkellos zu Ende spielt, Jamie Gittens. Und ich finde es bemerkenswert, wie gut er mittlerweile dann auch Deutsch spricht.
Absolut.
Ja, ja. Und ich finde es genauso bemerkenswert, seine Überlegungen, die er da angestellt hat, wer könnte das denn am ehesten verteidigen, dass er da auf Niki Süle kommt. Das ist für mich ein klein bisschen überraschend. Also ich meine, wer uns regelmäßig zuhört, der weiß, dass ich sehr, sehr viel von den Fähigkeiten eines Niklas Süle halte. Aber dadurch, dass Niki Süle so groß ist, ist er ja jetzt vielleicht nicht unbedingt der Beweglichste. Andererseits, und das überrascht mich dann weniger, Niklas Süle ist ein relativ geschickter Verteidiger. Ich glaube aber nur, um dann unter diese theoretischen Überlegungen, die ich hier anstelle, den Strich drunter zu machen, es haben dann tatsächlich in solchen Momenten die Verteidiger einen Vorteil, die ihn sehr gut kennen. Die wissen, was auf sie zukommt. Und ich meine, Rasmus Christensen ist neu in der Bundesliga. Das war sein erstes Spiel. Der sagte, es ist doch echt zum Haare raufen. Ich hatte das Gefühl, dass ich wirklich jeden Dortmunder Angriff gut verteidigt hatte, dass ich immer das richtige Positionsspiel hatte, dass ich auch in den 1-gegen-1-Situationen immer das Richtige gemacht habe. Und ausgerechnet dieses Ding kann ich da nicht verteidigen. Sagte aber auch, ja, aber so ist das, wie er es macht, das ist einfach Weltklasse. Und ich glaube, das kann man tatsächlich sagen.
Ja, zumal auch, wenn dich der Gegner sogar lobt. Also ich habe danach auch noch mit Kevin Zapp gesprochen. Und er meinte auch, man muss halt dann auch in solchen Situationen einfach mal einsehen, dass man das vielleicht nicht wegverteidigt bekommt. Ja, also klar, genau, Christensen ist da ein, was selbstkritisch sagt, okay, wenn ich den Schritt nicht rausmache. Aber unterm Strich, glaube ich, kann man sagen, eine wahnsinnige Einzelaktion entscheidet dann am Ende dieses Spiel zugunsten von Borussia Dortmund, auch wenn es ganz anders hätte ausgehen können. Und Jamie Gittens, ja, auch wahnsinnig sympathisch, auch wo er dann sagt, naja, Practice, also er trainiert das eigentlich nach jeder Trainingseinheit auch mal mit Malen, zeigt ja, dass er sich unbedingt entwickeln will. Und Nuri Sahin, das fand ich auch noch ganz interessant, hat genau diese Situation zum 1-0 sozusagen als Beispiel für seine Entwicklung genommen. Hier kommt der BVB-Coach.
Jamie hat sehr, sehr hohe Ansprüche und wir natürlich auch. Wir haben hohe Erwartungen und ich habe sehr, sehr viele Gespräche mit ihm geführt und ihm auch gesagt, ich glaube nicht, dass er in den letzten Jahren, wo er jetzt gerade beim Tor zwei Übersteiger macht, dann hätte er vielleicht nochmal einen Haken gemacht. Und das hat er schon in der Vorbereitung angedeutet, dass er sich dahin entwickeln will, dass er sich auch über Tore und Assist definiert. Und die Szene beschreibt eigentlich seine Entwicklung am besten. Schnörkellos, Übersteiger und dann ab in die Kiste. Und das war sehr, sehr gut. Und daran messen wir auch natürlich unsere Spieler.
Ja, Nuri Sahin in der anschließenden Pressekonferenz über den Matchwinner, über Jamie Gittens. Ganz interessant, dann sagt, ja, früher hätte er wahrscheinlich auch diese zwei Übersteiger gemacht, aber dann vielleicht noch einen Haken geschlagen. Und wenn Sahin sagt, es sei schnörkellos, Übersteiger, dann ab in die Kiste. Irgendwie finde ich, also wenn man zwei Übersteiger macht, ist es nicht ganz so schnörkellos, aber man muss sich nochmal, und ich denke, dass ihr alle dieses Tor gesehen habt, dieses wirklich fantastische Tor. Wer es nicht gesehen hat, sollte es sich wirklich dringend anschauen. Ja. Und auch diejenigen, die schon gesehen haben, können sich es gerne nochmal anschauen. Weil diese zwei Übersteiger sind es ja tatsächlich, macht er in einem irren Tempo hintereinander fast unmerklich. Und das ist das, was halt Christensen dann tatsächlich aus der Kontrolle bringt. Der versucht so ein bisschen diese Finden nachzuempfinden, mitzumachen und bietet ihm dadurch natürlich dann den Platz an, um diesen fantastischen Schlenzer loszuwerden. Also das ist sehr, sehr starke Aktion gewesen von Jamie. Und auch interessant, dass Nuri Sahin so ein bisschen durchblicken ließ, dass man gerade mit Jamie Gittens darüber geredet hat, doch tatsächlich ein bisschen schnörkelloser zu werden in seinem Spiel, nicht zu viel zu machen, nicht zu viele Finten einzubauen und dadurch einfach auch effektiver zu werden. Das ist etwas, was sehr viel Hoffnung macht und Mut macht im Hinblick auf die ja noch recht neue Saison. Denn gerade wenn er vielleicht auch von der Bank kommt, was ihm natürlich nicht so gefallen wird, logischerweise, aber gerade wenn er von der Bank kommt und der Gegner, der es ja auch wirklich gut gemacht hat, gerade defensiv Eintracht Frankfurt, und der Gegner dann vielleicht auch so ein bisschen müde wird, dann ist es natürlich extrem schwer, so jemanden wie Gittens zu verteidigen. Besonders, wenn er dann tatsächlich so zielstrebig und so entschlossen zu Werke geht. Wie übrigens, Manni, bei seinem zweiten Treffer dann ja auch. Ja. Also da geht, gut, das ist eine klassische Kontersituation gewesen. Übrigens toll vorbereitet von Rami Benzebaini mit dieser, wenn auch riskanten, aber guten Grätsche. Also unterm Strich kann man tatsächlich sagen, es sind die Einwechselspieler, die Borussia Dortmund diesen Saisonstart ja tatsächlich gerettet haben.
So ist es, Olli. Und wer hat die Spieler eingewechselt? Natürlich der Trainer, der ganz besonderen Tag erlebt hat. Also ihr wisst ja alle, ne? Als Balljunge stand er schon hinter dem Tor bei BVB-Spielen. Dann ist er dort auch deutscher Meister geworden und jetzt als Cheftrainer sein erstes Spiel vor der gelben Wand. Für ihn ja auch noch ganz besonders, weil auch seine Tochter an diesem Tag Geburtstag hatte und er hat immer gesagt, naja, das ist eigentlich das Besondere, aber ihn hat natürlich dieser erste Auftritt vor der gelben Wand auch nicht kalt gelassen und deshalb würde ich sagen, lass uns mal gemeinsam einhören, was er denn auch zu seiner Performance gesagt hat, auch im Hinblick darauf, dass eben die Einzelspieler, die er eingewechselt hat, das Spiel dann letztendlich auch entschieden haben. Hier ist Nuri Sahin.
Ja, sehr besonders und ich habe es versucht natürlich zu genießen, aber sobald das Spiel losgeht, bist du dann in deinem Tunnel. Ich habe kurz einen Moment gehabt vor dem Anpfiff, weil es alles wieder gelb war, das tat schon gut und der Sieg natürlich auch. Wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Also ich bin kein Zauberer und wir sind gerade was am Entwickeln. Ich denke, dass wir sehr viel Ballbesitz hatten, dass wir die Kontrolle über das Spiel nach einer halben Stunde hatten. Und jetzt geht es um Details. Jedes Spiel, was wir spielen, ist im Prozess, ist ein Beschleuniger, jeder Sieg. Und klar, es gibt viele Themen, die wir verbessern müssen. Es gibt Themen, die sind schon richtig gut. Und so wie es sich normal gehört in einer Entwicklung, in der sind wir gerade.
Ja, wir hörten einen glücklichen, erleichterten Nuri Sahin, überhaupt keine Frage. Ich habe ihn auch so ein bisschen beobachtet in den entscheidenden Spielsituationen, also wie er dann quasi als dieser Angriff lief vor dem 2:0 Jamie Gittens mit dem Ball Richtung Frankfurter Tor marschierte. Also der war am liebsten hinterhergesprintet, um sicher zu gehen, dass da nichts mehr schief läuft, der Nuri Sahin. Und als der Ball dann drin war, hat er so die Arme ausgebreitet und wirklich so ein so einen Jubel gemacht, aus dem die Erleichterung sprach. Lukas Piszczek hielt ihn dabei noch fest. Also da merkte man, dass die Anspannung sehr, sehr groß war bei seinem Debüt als Bundesliga-Cheftrainer. Noch dazu Debüt als Bundesliga-Cheftrainer bei seinem BVB im vollen Signal Iduna Park. Hinterher hat er mir gesagt, das war ganz kurios. Also vor dem Spiel war ich eigentlich gar nicht nervös, aber während des Spiels hat er natürlich schon die Anspannung gespürt. Entsprechend groß war die Erleichterung. Er kann ja, finde ich, Manni, durchaus für sich in Anspruch nehmen, seinen Teil dazu beigetragen zu haben, dass es dann nochmal gut gegangen ist gegen Eintracht Frankfurt. Vor allen Dingen durch die Hereinnahme von Jamie Gittens. Die Auswechslung und die Qualität, die Borussia Dortmund dann hat nachschießen können, das war schon ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen, weil man ja gemerkt hat vorher, dass noch sehr viel Sand im Getriebe ist beim BVB, dass, sagen wir mal, das, was Nuri Sahin eigentlich fußballerisch sehen will, noch nicht so, um es mal vorsichtig auszudrücken, noch nicht so richtig umgesetzt werden konnte. Oder wie hast du das empfunden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da waren sich nach dem Spiel auch alle einig. Wir haben es gerade gehört bei Nuri Sahin, der gesagt hat, naja, da gibt es schon noch Arbeit auch, die es zu verbessern gibt. Und ja, meiner Meinung nach nicht nur Details, die es zu verbessern gibt. Also da wartet schon auch noch eine Menge Arbeit vor dem BVB und vor den Verantwortlichen. Allerdings glaube ich, für so ein erstes Bundesligaspiel mit einer doch ja sehr kurzen Vorbereitung und so weiter, glaube ich, war das trotzdem ein guter Auftakt gegen auch einen sehr, sehr guten Gegner, meiner Meinung nach.
Ja,
also was
ja.
Die Frankfurter da offensiv haben. Ich glaube, dass sie auch eher oben mitspielen als jetzt im Mittelfeld oder gegen Abstieg. Also ich glaube, dass da die Eintracht auch auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Mhm. Bei Frankfurt, um das mal so vielleicht ein Stück umzudrehen, hatte man ja ein bisschen Sorge, dass die Verteidigung einfach noch nicht so weit ist und dem Druck der Dortmunder nicht standhalten kann. Da muss
ja.
man sagen, konnte sie. Also bis zu Jamie Gittens Tor war das ja relativ dünn, was der BVB offensiv angeboten hat. Und Olli, ich glaube, wir können einmal jetzt auch in der Folge auf die einzelnen Mannschaftsteile eingehen, weil ich finde,
ja.
da gibt's zu allen etwas zu sagen, was uns vielleicht gut und vielleicht auch nicht so gut gefallen hat. Und weil ich es jetzt gerade angesprochen habe, also die Offensive bis zu einem Tor ließ schon etwas zu wünschen über. Man hat versucht, mit Adeyemi vorne als Zielspieler zu agieren, was nicht so wahnsinnig gut geklappt hat. Oder Olli, wie hast du das Ganze gesehen?
Also das hat gar nicht funktioniert. Und das ist auch der einzige Punkt, wo ich sage, das hatte sich ja angedeutet, dass er so spielen will. Auch schon im Pokal, auch in der Vorbereitung hat er das so ausprobiert. Es ist ja bekannt, die personelle Situation. Serhou Guirassy wird nach seiner Knieverletzung noch Zeit brauchen. Mit ihm hätte man natürlich eine ganz andere Wucht da im Angriffszentrum. Und dann stand Nuri Sahin halt vor der Frage, okay, auf wen setze ich da? Er hat sich für Adeyemi entschieden. Ich glaube auch von dem Hintergrund, dass beispielsweise Donny Malen ja auch mit einer kleineren Verletzung von der Europameisterschaft und dann auch erst sehr spät ins Mannschaftstraining beim BVB eingestiegen ist. Sonst könnte ich mir vorstellen, wäre das die vielleicht etwas sinnvollere Option gewesen, weil ich glaube, dass Malen schon jemand ist, der, das ist jetzt kein klassischer Wandspieler vorne, aber ich glaube, dass er schon jemand ist, der auch eher mal den Ball da behaupten, festmachen, ablegen kann. Karim Adeyemi ist für mich ein Flügelstürmer.
Aber Olli, Malen hat ja gespielt. Du störst dich an deiner Position.
Ich störe mich an der Position,
okay, ja.
Genau.
Mhm. Okay, ja, absolut. Also sehe ich ähnlich wie du. Ich fand, dass der so ein bisschen aufgeschmissen war dort vorne und hat ja auch eigentlich keine Bälle bekommen,
Nein.
die er dann verarbeiten konnte, ne?
Ja, er hatte halt das große Problem, also in der Ausrichtung, die Nuri Sahin da gewählt hat, hat es für mich so ein paar, ich will mal sagen, ein paar seltsame Positionen gegeben. Erstmal Donny Malen relativ weit zurückhängt, Und dann hatte er vor sich eigentlich auch mit Brandt und mit Sabitzer noch zwei Mittelfeldspieler, die relativ häufig dann aufgrund ihrer Position, sagen wir mal, die Flügel hätten besetzen müssen, das aber nicht getan haben, weil sie halt so sind, wie sie sind, weil sie dann relativ früh nach innen gehen. Also du hast es niemals geschafft, irgendwie über die Flügel dich durchzusetzen, Bälle mal hinter die Abwehrkette von Eintracht Frankfurt zu kriegen und hast dann natürlich das große Problem gehabt, dass du mit Karim Adeyemi jetzt nicht den Zielspieler gehabt hast, den du eigentlich brauchst. Ich habe während des Spiels sogar nochmal überlegt, ob unter diesen Umständen vielleicht nicht Sebastian Haller sogar etwas geeigneter gewesen wäre. Also der hat natürlich, wir wissen ja, dass er im Prinzip die Rückrunde der vergangenen Saison schon enttäuscht hat. Wir wissen auch, dass es lange Zeit, mittlerweile glaube ich da fast nicht mehr dran, Gerüchte gegeben hat, dass er den BVB vielleicht sogar noch verlässt. Aber Haller ist zumindest jemand, der genau weiß, wie er sich da vorne, auch wenn er nicht in der besten Verfassung ist, wie er sich da vorne verhalten muss.
Ja.
Also das war, glaube ich, neben, das wollen wir nicht unterschlagen, der wirklich sehr, sehr guten Verteidigungsarbeit, die Eintracht Frankfurt geleistet hat, der Schlüssel dafür, dass der BVB sich so lange Zeit so schwer getan hat. Wobei, nochmal, die Eintracht hat es wirklich auch gut gemacht. Sie haben immer wieder Nadelstiche gesetzt vorne mit Ekitike, mit Mamouche, mit Shaibi. Sie haben auch gleichzeitig, wenn sie den Ball dann mal verloren hatten, alle Leute sofort ganz, ganz schnell hinter den Ball gebracht. Das war phasenweise, auf dem Papier war es eine Viererkette, aber es war phasenweise so eine Fünfer- oder eine Sechserkette, die Eintracht Frankfurt da hinten drin hatte. Also da war es jetzt auch nicht so leicht durchzukommen.
Ja, also gerade die erste halbe Stunde haben sie es ja auch offensiv sehr, sehr gut gemacht, die Frankfurter, aber dann haben sie sich immer weiter zurückgezogen und dann, ja, ab der 30. Minute oder so oder gerade auch in der zweiten Halbzeit sind sie ja gar nicht mehr zur Entfaltung gekommen. Also da hatte der BVB wirklich alles unter Kontrolle. Wenn wir mal so einen Schlussstrich über diese Offensivleistung ziehen von Borussia Dortmund, kann man, glaube ich, sagen, ja, gut, dass da noch nicht alle Spieler auf dem Platz standen, die wahrscheinlich dann im Laufe der Saison dazukommen. Also ein Serhou Guirassy hast du angesprochen, der soll nach der Länderspielpause, die ja dann übernächste Woche schon wieder ist, zum Team dazustoßen. Das wird ganz, ganz wichtig sein. Maxi Bayer braucht vielleicht auch noch minimal Eingewöhnungszeit, aber auch der wäre dann tatsächlich eine Option für die Offensive, ist ja wahnsinnig variabel auch. Unterm Strich ausbaufähig, aber wenn man dann auch mit so einer Aufstellung am Ende gewinnt, einfach Haken dahinter vermutlich. Olli, du hast noch was ganz Interessantes angesprochen, und deshalb würde ich sagen, lass uns mal von der kompletten Offensive mal aufs Mittelfeld gucken. Also man wusste ja erst gar nicht so richtig, wie die Formation sich jetzt genau auf dem Platz widerspiegelt. Ich weiß, dass ich dich beim Anstoß gefragt habe, was ist das jetzt eigentlich für eine Grundformation? Hast du auch gesagt, ja, muss man mal abwarten. ganz lustig auch bei den Kollegen von Sky, die hatten Nuri Sahin vor dem Anpfiff ja am Mikrofon und hatten dann auch so eine mögliche Ausstellung zusammengebastelt. Und Nuri Sahin hat das dann irgendwie gesehen und meinte dann nur kurz und knapp, naja, also so werden wir ganz sicher nicht spielen. War sehr, sehr amüsant. Also wenn ihr da die Möglichkeit habt, das nochmal anzugucken, das war sehr, sehr lustig. Aber es war ja trotzdem sehr, sehr komisch, ne? Also wir hatten so eine Art Doppel-Sechs, kann man schon sagen, mit Pascal Groß und Emre Can. Und dann hattest du ja eigentlich noch einen Marcel Sabitzer auf dem Platz, der eigentlich genau auf dieser Position zu Hause ist. Und der hat dann irgendwie so halb rechts gespielt, oder?
Ja.
Was war das?
Ja, er hat tatsächlich halb rechts gespielt. Also wenn wir mal über die Grundformation reden, das hat man auch nicht so häufig, gerade in der heutigen Zeit, wo es in der Bundesliga ja eigentlich überhaupt keine Geheimnisse gibt. Ich kann mich erinnern, du fragst mich, wie werden sie denn spielen? Und also für mich sah das, als das Spiel anfing, beispielsweise nach einer Viererkette aus beim BVB, auch wenn die Linksverteidigerposition mit einem Innenverteidiger besetzt worden ist, mit Nico Schlotterbeck. So hat er ja auch schon mal beispielsweise gegen Villarreal spielen lassen. Dann gegen Pauli war es tatsächlich eher eine Dreierkette. Ja, und diesmal war es irgendwie so eine Mischung aus beiden. Also der Kicker hatte sich von Anfang an festgelegt, beispielsweise auf eine Dreierkette mit drei Innenverteidigern. Ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt, dabei ist er auch bis heute geblieben. Ich habe das ein bisschen anders gesehen. Meistens standen da hinten vier auf einer Linie, weil natürlich Riasson häufig rausgetreten ist aus der letzten Reihe, was nicht unüblich ist für einen Rechtsverteidiger, sah es dann zwischenzeitlich nach drei Innenverteidigern aus. Also das war nicht so ganz klar für mich auch erkennbar und beruhigend für mich, dass es den Kollegen von Sky offenbar ähnlich gegangen ist.
Ja.
Aber nochmal kurz zurück zu Marcel Sabitzer. Das ist interessant, weil sowohl Sabitzer als auch Brandt eigentlich, sagen wir mal, ja, in offensiven Halbpositionen aufgeboten worden sind und es für das Spiel eigentlich dringend nötig gewesen wäre, dass sie sich mal auf dem Flügel auch mal durchsetzen. Und das haben sie halt nicht getan. Und dadurch hat der BVB, fand ich, nie so richtig Tiefe ins eigene Spiel
bekommen. Ja, ich meine, wenn ein Julian Riasson, der war meiner Meinung nach gerade in der ersten Halbzeit der gefährlichste Borussia, dann sagt das schon relativ viel, finde ich, aus über die Offensivbemühungen. Ja. Ich sehe es ähnlich wie du. Also offensiv habe ich immer so eine Dreierkette gesehen, in der Julian Riasson dann eben sehr, sehr hoch stand. Defensiv dann aber auch dadurch wahrscheinlich, weil Chaibi dann auch immer sehr offensiv war, dann so ein Stück weit eine Viererkette war. Aber Olli Sabitzer jetzt mal so halbrechts, jetzt mal ganz ehrlich, er war in der vergangenen Saison, würde ich sagen, gerade so im Schlussspurt der Saison ja einer der Gesichter von Borussia Dortmund, einer der besten Spieler in einer zentralen Position. Jetzt schiebt Nuri Sahin den nach halb rechts, weil Groß und Can eben auf der Doppel-Sechs spielen. Die Frage, die für mich irgendwie so ein bisschen auf der Hand liegt, ist es nicht einfach ein Sechser dann zu viel gewesen, den man aufgeboten hat?
Also ja, aber wie gesagt, wir beide sind ja der Meinung, und ich glaube auch, wir sind zu Recht der Meinung, dass der BVB mit einer Doppel-Sechs gespielt hat. Also mit Emre Can, der die klare Rolle hatte, Bälle zu gewinnen, auch diese Sechserposition, Stichwort Holding Six, zu halten. Und gleichzeitig mit Pascal Groß, der für den Aufbau zuständig ist. Wo ich durchaus finde, man auch gesehen hat in diversen Situationen, auch wenn da noch viel Luft nach oben ist, was sich Nuri Sahin von ihm da verspricht. Ich glaube, das ist ein Gewöhnungseffekt. Das ist ein sehr spielintelligenter Mann, der wird sich da relativ schnell reinfinden. Und den werden wir sehr, sehr häufig sehen. Ja. Ich glaube, und soweit würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen wollen, es gibt sehr, sehr viele Spieler, die sich ihres Platzes nicht so sicher sein können in dieser Mannschaft. Am ehesten vielleicht tatsächlich Pascal Groß. So weit, so gut. Und dann hast du, genau wie du gesagt hast, mit Sabitzer natürlich noch so einen Verbindungsspieler, so einen Achter, der jetzt in diesem Spiel seine Rolle nicht so richtig gefunden hat. Ich glaube, wenn man sich an den Marcel Sabitzer erinnert, bei der Europameisterschaft, als er für Österreich gespielt hat, oder auch an den starken Marcel Sabitzer aus der Rückrunde der vergangenen Saison erinnern. Er war immer dann, wenn er ein bisschen Platz vor sich hatte, wenn er tatsächlich dann den Ball, den er, sag ich mal jetzt, von mir aus von der Holding Six bekommen hat, wenn er den Ball dann weiterleiten kann, wenn er kreative Pässe spielen kann. Aber dazu braucht er natürlich Anspielstationen. Dazu brauchst du entweder den Zielspieler in der Mitte oder aber du brauchst eine Flügelbesetzung, die dann tatsächlich auch tiefe Läufe anbietet, in die Sabitzer dann reinspielen kann. Und das war sozusagen das Unausgegorene an dieser Herangehensweise des BVB, fand ich. Das hat einfach nicht gepasst. Wir kommen immer wieder auf die Schwächen in der Offensive zurück. Genau.
Ja, in dem Fall wäre er ja oder sollte er der Spieler sein, der dann eben in diese Räume startet und so weiter. Und das, ja, muss ich das ganz ehrlich sagen, ist er halt einfach nicht.
Das ist nicht sein Ding.
Genau.
Das ist nicht sein Ding. Das ist genauso wenig die Präferenz beispielsweise von Julian Brandt, der das ja sozusagen dann auf der anderen, meistens linken Seite machen sollte. Ja. Also das sind Spieler, die können wunderbar zentral spielen. Das sind Spieler, die können die Acht besetzen, aber die können beispielsweise nicht die Flügelpositionen in der Offensive so besetzen, dass man tatsächlich auch hinter die Abwehrkette kommt des Gegners.
Ja, für mich ist halt jetzt auch eine spannende Frage, ne? Wie geht Nuri Sahin damit um? Also du hast gesehen, und das hat er ja selbst auch eingesehen, hat ja dann auch korrigiert in der zweiten Halbzeit mit diesen Einwechslungen, dass das Spiel über die Flügel sehr überschaubar war und dass ein Sabitzer dann vielleicht auch nicht auf dieser Position zu Hause ist. Die Frage, die ich mir stelle, ist halt, Pascal Groß, ein sehr, sehr gutes Spiel, fand ich, wieder mal gemacht, mit die meisten Ballkontakte nach Nico Schlotterbeck übrigens, ist am meisten gelaufen, 12,5 Kilometer. Und gerade so im Spielaufbau ist er natürlich echt eine Wucht, wenn du jetzt sagst, der gilt als gesetzt, spielst aber weiterhin mit Doppel-6, dann musst du dich ja schon fast fragen, Emre Can als Abräumer oder Sabitzer, ich finde beide zusammen funktionieren meiner Meinung nach nicht.
Naja, also wenn du mit einer Doppel-6 spielst, dann, und gehen wir mal davon aus, dass Pascal Groß gesetzt ist. Wenn du mit einer Doppel-6 spielst, dann muss die andere Position, finde ich, mit einem Abräumer besetzt sein. Und da gibt es jetzt nicht so viel Alternativen. Also was der Zuschnitt, Stellenbeschreibung, Abräumer angeht beim BVB. Also da würde ich dann schon Emre Can vorne sehen. Ich glaube, das
würde bedeuten, Sabitzer sitzt draußen.
Ja, oder Brandt. Oder Brandt. Einer von beiden würde dann sehr wahrscheinlich draußen sitzen müssen. Ich könnte mir sogar vorstellen, was eventuell noch geht, ist, wenn du sagst, du spielst angenommen in einem 4-2-3-1, hast die Doppel-6, Can Groß, und hast dann davor auf der zentralen Position beispielsweise Sabitzer. Dann könntest du sagen, du besetzt eine Flügelposition mit einem klassischen Flügelstürmer und du besetzt vielleicht die andere Flügelposition dann mit Julian Brandt. Der kann das noch eher ausfüllen. Jetzt natürlich nicht so wie ein Jamie Bino Gittens, auch nicht so wie ein Dürham Will oder beispielsweise auch ein Donny Malen, aber der könnte es am ehesten noch ausfüllen. Sabitzer auf einer offensiven Flügelposition, also den sehe ich da gar nicht. Also ich glaube, Nuri Sahin wird sich logischerweise diese ganzen Gedanken jetzt auch machen. Ich glaube, dass beim nächsten Spiel das Ganze in Bremen von der Grundstruktur etwas klarer ausgerichtet sein wird, auch um den einzelnen Leuten eine größere Sicherheit auf ihren Positionen zu geben. Aber wie gesagt, die spannende Frage ist natürlich, wie wird er dann die Positionen besetzen? Gibt einige, da weiß man es, es gibt andere, da muss man spekulieren. Zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, wird Nuri Sahin das auch noch nicht so genau wissen.
Fest steht auf jeden Fall, sollte er dann doch vielleicht auch sagen, naja, vielleicht reicht uns ein klassischer Sechser, der dann eben Pascal Groß heißt, und man braucht nicht diesen Abräumer, weil du vielleicht auch mit drei Innenverteidigern spielst, dann wäre Emre Can auch ein Stück weit der Leidtragende, ne? Der ja Kapitän der Mannschaft ist, also
könnte natürlich sein.
Ja, aber ja, auf jeden Fall sind sie, finde ich, durch Pascal Groß haben sie sich da auf jeden Fall verbessert. Haben wir auch schon in den letzten Wochen über ihn genug gesprochen, und auch Nuri Sahin und Sebastian Kehl haben ihn auch immer wieder gelobt, der ja sozusagen das fehlende Puzzlestück war im Dortmunder Kader, wo dann alle sehr, sehr happy auch waren, und ich glaube, alle BVB-Fans können das auch sein. Olli, wir haben über die Offensive gesprochen, wir haben über das Mittelfeld gesprochen, jetzt fehlt natürlich noch die Defensive, Verteidigung. Ich habe gerade seinen Namen schon erwähnt, Nico Schlotterbeck als Linksverteidiger ein Stück weit, oder dann eben in der Dreierkette auch links, natürlich mit seinem linken Fuß, macht das absolut Sinn. Hatte die meisten Ballkontakte und hat auch die meisten Zweikämpfe gewonnen. Das hat mir ganz gut gefallen mit diesen drei Innenverteidigern, wo wir uns ja auch noch nicht hundertprozentig sicher waren, ob's das jetzt tatsächlich ist. Aber erstes Spiel, was würdest du für eine Note geben, der Defensive?
Also Die Defensive war der beste Mannschaftsteil von Borussia Dortmund. Der würde ich ja eine 2 geben. Also die haben kaum was zugelassen. Es hat, wie gesagt, diese große Möglichkeit gegeben durch Shaibi. Okay, da hätte es rappeln können. Es gab in der ersten Halbzeit gefährliche Kontersituationen, als Ekitike den Ball quasi über einen kompletten Platz führt, dann die falsche Entscheidung trifft, nach rechts raus spielt. Wenn er nach links gelegt hätte, da wäre eine Lücke gewesen. Aber das sind relativ wenig Szenen gewesen, wo es tatsächlich mal richtig gebrannt hat vor dem Dortmunder Tor. Und was ich sehr, sehr positiv fand, ist die Tatsache, dass offenbar beim BVB an dem Verteidigen von gegnerischen Standards intensiv gearbeitet worden ist. Es gab viele Ecken für Eintracht Frankfurt, speziell in der ersten Halbzeit, und da war man sehr gut aufgestellt, hatte da auch eine sehr gute, ja, das sah für mich so ein bisschen nach einer Kombination aus Raum-Mann-Verteidigung aus. Das hat richtig gut geklappt, und interessant ist auch, immer dann, wenn es einen Eckball für Eintracht Frankfurt gegeben hat, stand ein Mann von der Dortmunder Trainerbank auf und ging bis an die Seitenauslinie ran. Und das war der neue Standardtrainer, Alex Clapham, der ja tatsächlich da sein Augenmerk gerade drauf gelegt hat, diese Schwäche, die es ja auch noch in der vergangenen Saison war, diese Schwäche auszumerzen. Und es scheint so zu sein, als ob man da, zumindest diese Eindrücke konnte man gewinnen, jetzt am Samstag auf einem guten Weg ist.
Ja, absolut. Wo hast du gesagt, bei eigenen Standards, also bei Offensivstandards oder bei Defensivstandards? Ist er immer aufgestanden?
Bei Defensivstandards. Jetzt bei Offensivstandards weiß ich nicht, vielleicht hat er es auch gemacht, da habe ich aber nicht so auf ihn geachtet. Ja. Aber bei Defensivstandards ist er immer aufgestanden, ist immer an die Seitenauslinie gekommen, hat auch noch mal so ein paar kurze Anweisungen gegeben. Da gibt es natürlich entsprechende Absprachen dann, wie man sich aufzustellen hat. Und ja, also die Tatsache, dass da nichts Brenzliges nach diesen vielen Ecken von Eintracht Frankfurt entstanden ist. Das könnte man ja durchaus als These jetzt so formulieren. Good job, Alex Clapham.
Absolut. Zumal es, glaube ich, weil da hatte ich mir irgendwas aufgeschrieben, ich glaube noch nicht einmal eine halbe Stunde stand es, glaube ich, 6-0 Ecken für Frankfurt.
Exakt.
Aber richtig Gefahr ist da ja nicht von ausgegangen.
Nein.
Also ich hatte mir es immer aufgeschrieben, weil dann oft auch mal Emre Can Abspielfehler zuvor hatte oder Süle ist weggerutscht und so weiter. Und das wäre immer so, ja, so ein unglücklicher Verlauf gewesen, wenn daraus was entstanden wäre. Aber es ist eigentlich überhaupt nichts angebannt. Also die ersten Bälle waren immer bei irgendeinem Dortmunder Kopf oder Bein oder wie auch immer. Und das haben sie, finde ich, auch sehr, sehr ordentlich verteidigt. Müssen wir mal abwarten, ob es dabei bleibt. Aber auf jeden Fall, ja, großes Kompliment an Alex Clapham. Das sieht ganz gut aus. Und ich finde grundsätzlich diese drei Innenverteidiger, wenn wir jetzt mal bei denen bleiben, also Julian Riosson, glaube ich, ohnehin immer eine Konstante, immer einsatzfreudig, laufstark, aggressiv in den Zweikämpfen. Der spielt einfach seinen Stiefel runter, aber ich fand jetzt schon auch diese Innenverteidiger, egal welche Bälle da auch in die Tiefe gespielt wurden, Waldemar Anton hat gefühlt alles abgelaufen. Niklas Süle, wahnsinnig ruhig, einfach auch am Ball, selbst wenn es mal so ein bisschen brenzlig wurde, mit guten Pässen, stark im Spielaufbau. Ja, und Nico Schlotterbeck, habe ich schon auch gesagt, auch ein wahnsinnig guter Spieler und das erste Mal übrigens auch Kapitän. Normalerweise kostet sowas, oder Olli? Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, bevor wir gleich mit der Dortmund-Woche weitermachen, darf ich euch kurz noch ein paar zusätzliche Infos zu unserem Partner an die Hand geben, nämlich NordVPN. Im August habe ich euch ja schon erzählt, wie ich mit NordVPN meinen virtuellen Standort wechseln kann, sodass ich auch im Urlaub meine Serie zu Ende gucken konnte. Und ich muss sagen, ich bin echt überzeugt. Die App lässt sich super einfach einrichten. Mit einem einzigen Klick seid ihr verbunden und könnt alle Funktionen sofort nutzen. Gleichzeitig wird eure Internetverbindung dabei auch verschlüsselt und ihr seid geschützt vor Viren, Malware und Phishing-Seiten und eure Daten bleiben immer zu 100% privat. Ich werde NordVPN jetzt also auch nutzen, wenn es mit dem BVB zu den Champions League-Reisen geht. Ich freue mich ja schon wahnsinnig auf die Auswärtsspiele der Dortmunder in Brügge, Madrid, Zagreb und Bologna. Und mit NordVPN kann ich sicherstellen, dass ich auch in öffentlichen WLANs im Hotel oder im Stadion immer sicher und privat mit Olli und natürlich auch der gesamten Redaktion zu Hause verbunden bin. Und natürlich kann ich damit dann auch dort immer deutsche Streamingdienste nutzen. Egal, wo ich also gerade bin, ich kann immer Fußball gucken. Und das Ganze für den Preis von gerade mal einer Tasse Kaffee im Monat. Und für euch als Hörerinnen und Hörer der Dortmund-Woche gibt es weiter das besondere Angebot. Wenn ihr auf nordvpn.com/Dortmund-Woche geht, bekommt ihr den besten Rabatt. Es gibt nämlich 4 zusätzliche Monate auf das 2-Jahres-Abo. Und mit der 30-Tage Geld-Zurück-Garantie von NordVPN gibt es kein Risiko. nordvpn.com/Dortmund-Woche. Der Link ist wie immer auch in den Shownotes hinterlegt.
Was kostet?
Schon, oder? Was meinst du, gibt's da? Also ich hatte ihn leider nicht im Interview nach dem Spiel, weil das hätte mich schon brennend interessiert, was so ein Fußballprofi dann eigentlich, ähnlich wie in der Kreisklasse oder wo auch immer, ja eigentlich schon, also ich weiß, bei mir war es früher immer, man musste immer einen Kasten Bier mitnehmen. Das glaube ich...
Jetzt verstehe ich, worauf du hinaus willst. Erwischt mich aber trotzdem auf dem falschen Fuß. Ich weiß es nicht genau. Ich bin nie Kapitän gewesen, als ich selber noch gespielt habe. Wobei, das war Kreisliga B, einmal auch Kreisliga A und sogar auch einmal Bezirksliga gespielt. Ich war nie Kapitän und die Kapitäne, unter denen ich sozusagen gedient hat, ich weiß nicht, vielleicht hatten die einen Igel in der Tasche, die haben noch nie irgendwie, ist mir nicht in Erinnerung, dass die irgendwas ausgegeben haben.
Also bei uns war das ganz normal. Ich weiß nicht, wie es bei euch da draußen ist. Vielleicht sagt ja einer, auch noch nie davon gehört, gibt's nicht, dann korrigiert mich gerne. Ansonsten würde es mich schon mal interessieren, was das bei Profis kostet. Also nur mit einem Kasten Apfelschorle wird das eigentlich nicht getan sein. Werden wir dranbleiben.
Nicht bei den Profigehältern, ja, so genau.
Ja, aber Olli, jetzt alle drei Innenverteidiger auf dem Platz, Modell für die Zukunft, oder sagst du, musst du eigentlich, wenn du dann vielleicht auch mal Champions League spielst und so, dann vielleicht auch nur 2 aufbieten, damit du eben nicht deine 3 besten Innenverteidiger so ein Stück weit auch verheizt, ne, dass du da kein Risiko eingehst. Wie siehst du es?
Ja, also ich sag mal, mittlerweile gibt's ja viele Mannschaften, die regelmäßig mit diesen 3 Innenverteidigern spielen, und es ist ja jetzt auch nicht mehr so, wie als diese sogenannte Dreierkette aufkam, dass es jetzt ein reines Defensivding ist, sondern du kannst ja trotzdem auch, wenn sich dann ein Innenverteidiger löst und mit nach vorne geht, du kannst ja trotzdem dann auch die Tatsache, dass du eigentlich naturgemäß bei 3 Innenverteidigern einen Mann weniger im Mittelfeld hättest, das kannst du dann ja auch schnell unmerklich umstellen, kompensieren. Grundsätzlich, ich finde eine klare Viererkette mit nur 2 Innenverteidigern einfach besser. Und zwar aus dem Grund, weil du dann die Außenverteidigerpositionen in der Regel mit Leuten besetzen kannst, die für mehr Druck nach vorne sorgen. Du hast jetzt natürlich mit Riasson auf rechts jemanden gehabt, der, sagen wir mal, sich häufig aus der hinteren Kette gelöst hat, versucht hat, dann auch Angriffe zu initiieren. Ich glaube, dass da Jan Couto auf Sicht sicherlich etwas bessere Karten hat, gerade weil er in der Offensive doch schon ein paar Stärken mehr hat als Riasson. Links hast du dann mit Nico Schlotterbeck durchaus einen Mann, der im Spielaufbau auch seine Stärken hat, der jetzt aber auch nicht unbedingt dafür prädestiniert ist, auch mal, sagen wir mal, in der Offensive den Flügelstürmer zu hinterlaufen und dann scharfe Dinge Flanken von der Grundlinie fast schon reinzubringen. Also ich persönlich bin eher ein Freund der Viererabwehrkette. Und ich bin mal gespannt, ob wir die dann, also eine Viererabwehrkette, lupenrein beispielsweise am kommenden Samstag in Bremen sehen werden.
Ja, ich bin auch gespannt, aber...
Dann müsste ja ein Innenverteidiger raus. Ne? Dann werden wir sicherlich auch etwas mehr wissen, wie da tatsächlich die Hackordnung bei diesen drei Innenverteidigern, die sich ja zurzeit für mich auf Augenhöhe fast schon bewegen, wie die dann vielleicht tatsächlich ist. Darauf wäre ich sehr gespannt. Aber wie gesagt, möglicherweise laufen sie auch nochmal alle drei auf.
Ganz ehrlich, ich möchte die Entscheidung nicht treffen, weil ich finde, dass alle drei wirklich sehr, sehr gut machen, auch eine sehr gute Vorbereitung absolviert haben, und damit strafst du natürlich jetzt einen dann zwangsläufig ab, ne? Also Nuri Sahin hat ja gesagt, er hat keine Angst davor, Entscheidungen zu treffen, und er lässt nicht nur mit drei Innenverteidigern spielen, um alle sozusagen glücklich zu machen, aber das ist, glaube ich, doch schon ein Punkt, wo du dann dir vielleicht, jetzt wo du noch keine englischen Wochen hast, dir vielleicht überlegst, ob du vielleicht alle bei Laune hältst und vielleicht alle drei nochmal aufbietest vor der Länderspielpause. Also könnte ich mir ganz gut vorstellen, und hat es ja auch eigentlich ganz, ganz gut gefallen. Also du hast es ja schon gesagt, bester Mannschaftsteil der Dortmunder, das unterschreibe ich.
Absolut. Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Also das war der beste Mannschaftsteil. Insofern muss er da nicht unbedingt was ändern. Es sei denn, er sagt, ja, aber es gibt natürlich, wenn wir so spielen, einen strukturellen Nachteil. Und der strukturelle Nachteil ist, dass man vielleicht, was den Spielaufbau angeht, auch einen weiteren Mittelfeldspieler gut gebrauchen könnte. Also wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass wir tatsächlich in Bremen die Viererkette sehen werden. Ich wüsste aber auch nicht, wer dann rausgeht. Ich glaube, dass Schlotterbeck in der Mannschaft bleiben würde. Als Linksfuß besetzte die Innenverteidigung halt gerne mit einem Rechtsfuß und einem Linksfuß. Würde bedeuten, dann in dem Fall, dass entweder Waldemar Anton oder Niki Süle auf die Bank müssten, was natürlich leistungsmäßig durch nichts zu begründen wäre. Das ist richtig. Das wäre dann eine rein taktische Entscheidung.
Ja, so ist es. Unterm Strich, Olli, steht immer noch ein 2-0, zweiter Tabellenplatz. So kann es weitergehen. Am Wochenende geht's dann nach Bremen. Morgen übrigens leider nur für euch da draußen medienöffentliche Einheit. Ich weiß nicht, ob du vor Ort sein wirst, Olli, in Dortmund-Brakel.
Ja, ich wollte mal vorbeischauen.
Okay, dann werden wir uns spätestens da sehen und gucken uns das Training mal an. Ist ja immer auch ganz, ganz spannend für uns. So viele Trainingseinheiten gibt's ja unter dem Jahr gar nicht, bei denen wir zugucken dürfen und können. Von daher ist es immer ein ganz gutes Erlebnis, da dabei zu sein. Ansonsten läuft die Woche mehr oder weniger relativ normal ab, und am Samstag geht's dann zum Auswärtsspiel nach Bremen. Zu Werder. Olli, wir müssen trotzdem zum Ende der Folge, fand ich jetzt sehr, sehr launig auch war, noch auf ein Thema zu sprechen kommen, was ja nicht ganz so erfreulich ist, denn ihr werdet es alle mitbekommen haben. Christoph Daum ist von uns gegangen, ist am Samstag gestorben, das hat die Familie mitgeteilt. Ja, Olli, ich war wahnsinnig überrascht. Also ich habe es tatsächlich noch in der Nacht dann auf Sonntag sozusagen gelesen. Und wir wussten, er hat Krebs, er ist schwer krank und kämpft da auch sehr krass dagegen. Ich weiß noch, ich habe vor zwei Monaten oder so ein Doppelinterview mit ihm und seinem Sohn Marcel geführt, der ja bei Leverkusen im Scouting ein bisschen tätig ist, und habe ihn da so mehr oder weniger das erste Mal richtig kennenlernen dürfen. Und wahnsinnig sympathischer, netter Mensch, der einfach Fußball lebt und gelebt hat. Ich glaube, Olli, du kennst ihn ja noch viel länger. Was sind denn so deine Erinnerungen an ihn?
Ja, also zunächst mal, als die Nachricht dann kam, Sonntagmorgen habe ich es dann mitbekommen, und das hat mich sehr betroffen gemacht, aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich noch einmal, man kann wirklich sagen, das Vergnügen hatte, mit ihm zusammenzutreffen im Rahmen einer Doppelpass-Sendung. Das war Ende vergangenen Jahres, und Christoph Daum hat auf mich, wir hatten uns dann vorher schon in der Maske, haben wir einen Kaffee noch zusammen getrunken, haben wir uns unterhalten und Christoph Daum hat auf mich einen so positiven Eindruck gemacht, einen so lebensbejahenden, einen so optimistischen Eindruck gemacht, dass ich fast schon gedacht habe, natürlich wusste ich über seine schwere Krankheit, aber dass ich wirklich so fast so für mich gedacht habe, ey, also wenn es einer packt, diesen verfluchten Krebs tatsächlich zu besiegen, ihm tatsächlich ein Schnippchen zu schlagen, dann ist es Christoph Daum mit seinem ganzen Mut, mit seinem Optimismus und dass er diesen Kampf jetzt verloren hat, ja, das hat mich wirklich sehr traurig gemacht. Christoph Daum war jemand, der natürlich polarisiert hat. Also ich kann mich noch gut erinnern, als er damals beim ersten FC Köln auf einmal nach oben gespült worden ist und er tatsächlich die Bayern herausgefordert hat, dieses legendäre Fernsehduell, was er sich sozusagen mit seinem Sekundanten Udo Lattek, der damals Sportdirektor beim ersten FC Köln war, mit Jupp Heynckes, damals Trainer der Bayern, und mit Uli Hoeneß, das war dessen Sekundant im aktuellen Sportstudio, als die sich gegenüber saßen und sich gegenseitig da die Vorwürfe an den Kopf geworfen haben. Also das war große Unterhaltung. Christoph Daum, ein extrem streitbarer Mann gewesen, immer, wie Uli Hoeneß es schon gesagt hat, der ist nie im Disput, der ist nie in der Konfrontation aus dem Weg gegangen. Das war für damalige Verhältnisse etwas völlig Neues im Fußball. Also Christoph Daum hat es tatsächlich verstanden, auch den Fußball dadurch interessant zu machen für Leute, die jetzt nicht sich für das interessieren, über das wir heute, Manni, sehr intensiv geredet haben, die Taktik, die Grundordnung von Mannschaften, sondern die auch diesen, ich nenne es mal Entertainment-Faktor einfach wirklich zu schätzen wissen. Und er hat gleichzeitig auch sowas wie die Psychologie in den Fußball gebracht. Und da habe ich noch eine kleine Anekdote, die nochmal unterstreicht, was für ein geschickter Psychologe ist, oder war, muss man ja mittlerweile sagen, was für ein geschickter Psychologe Christoph Daum war. Als er dann so ein großer Macker in der Fußball-Bundesliga war und jeden zweiten Tag eine Daumgeschichte geschrieben oder gedreht werden musste, da hatte ich als relativ junger Reporter, ich will mal sagen, einen empfindlichen Nachteil. Denn Christoph Daum telefonierte regelmäßig mit den älteren Kollegen, die er schon seit Jahren kannte, von denen er natürlich, das alte Schlitzohr, auch wusste, dass sie in seinem Sinne berichten. Und ich habe dann aber mal gesagt, weil ich permanent der Musik hinterhergelaufen bin, also kann es nicht weitergehen, musste mal was dran ändern, Müller, habe ich mir meinen Mut zusammengenommen, bin zu Christoph Daum gegangen, habe mich ganz artig vorgestellt und habe ihm so ein bisschen mein Dilemma geschildert. Und dann hat er mich so ein bisschen mitleidig angeschaut, hat dann aber zu meiner Erleichterung gesagt, naja, okay, Junge, dann pass auf, dann schreib dir mal jetzt meine Telefonnummer auf. Ich war selig, habe mich bedankt und habe noch einen schönen Tag gewünscht, mich verabschiedet und bin gegangen. Und dann ruft er mir hinterher, aber ruf mich bloß nicht an, wenn deine Freundin mit dir Schluss macht. Und das war, also wie gesagt, da merkt man schon pädagogisch, psychologisch, herrlich, was diesen kompletten mentalen Bereich angeht, war er äußerst geschickt. Ich habe tatsächlich, wäre natürlich nie auf die Idee gekommen, wenn meine damalige Freundin mit mir Schluss gemacht hätte, ausgerechnet ihn anzurufen, um ihm diesen Triumph zu geben. Ich habe ihm, als wir uns dann Ende vergangenen Jahres nochmal getroffen haben, habe ich ihm diese Geschichte nochmal erzählt. Er sagte, ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern. Aber hat sie denn jetzt Schluss gemacht? Ich sag, das würde ich dir nicht sagen. Den Triumph würde ich dir nicht geben. Aber das sagt viel über Christoph Daum aus. Seine rhetorische Stärke, seine Schlagfertigkeit und vor allen Dingen ein richtig, richtig großer Psychologe und auch ein sehr, sehr angenehmer Mensch. Denn ja, wenn die Kamera mal ausging, dann ist es tatsächlich so gewesen, dass er sehr empathisch sein konnte. Da war er dann auf einmal nicht mehr der große Macker, der große Marktschreier, sondern er war einfach wirklich nur ein sehr, sehr angenehmer Mensch. Und deshalb, also ja, das hat mich richtig getroffen, als ich von seinem Tod erfahren habe.
Ja, und ganz, ganz liebevoller Opa. Also das habe ich vor Ort bei ihm zu Hause, als wir das Interview gemacht haben, auch noch mitbekommen. Also wie er da mit seinen Enkelkindern umgeht, das war sehr, sehr schön. Und ich finde es auch im Nachhinein so schlimm, wie das natürlich ist, auch für die Angehörigen natürlich auch alles, alles Gute dafür. Immer schön, wenn ja solche Erinnerungen, wie du sie jetzt gerade erzählt hast, einfach so hängen bleiben, wo man dann einfach nochmal schmunzelt und diese Menschen einfach ganz gut zeigen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Erinnerung, Olli.
Ja, also die vergisst man einfach nicht. Ja. Überhaupt keine Frage.
Na, sehr schön.
Ja, Olli, in diesem Sinne.
Vielen Dank für den Rückblick. Und dann würde ich sagen, euch da draußen eine wunderschöne Woche. Bisschen komisch jetzt mit dem Thema rauszugehen, aber uns war es einfach noch wichtig, ihn da auch nochmal in Ehren nochmal zu behalten und dass Olli das mit euch teilt.
Obwohl er ja nie bei Borussia Dortmund war, aber es hat mehrfach hatte es Gespräche gegeben. Es ist dann einfach nie dazu gekommen, weil gerade irgendwie, als er frei war, der BVB besetzt war oder umgekehrt. Also insofern hat jetzt keinen direkten Bezug zum BVB, aber ich glaube, wir alle haben, auch die BVB-Fans, die uns zuhören, haben irgendwie einen Bezug zu Christoph Daum. Jeder verbindet was mit ihm und deshalb war es uns wichtig, heute zum Schluss an ihn nochmal zu erinnern.
So ist es. Und damit gehen wir raus aus der Folge. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann ist leider, werden wahrscheinlich auch die meisten von euch sagen, wieder Länderspielpause. Aber ein Spiel haben wir ja noch am Samstag in Bremen. So und auch dann wird's wieder viel zu besprechen geben. Danke fürs Zuhören. Olli, danke für deine Zeit. Bis morgen.
Danke euch. Bis dann.
Ciao.